Ja, einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind und dass das Zelt wieder so schön voll ist. Das freut mich wirklich zu sehen. Wenn ich das von hier vorne sehen kann, ist das wirklich ein toller Anblick. Ja, wie kann ich glauben, wenn es so viele Religionen gibt? Wenn ich jetzt hier rumfragen würde, wahrscheinlich könnten mir die meisten was von den Weltreligionen erzählen. Und wenn wir dann ein bisschen weiterschauen, wird es vielleicht auch schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann stehst du vielleicht da manchmal davor und denkst dir, ich bräuchte vielleicht ein Navigationsgerät. Ich bräuchte sowas vielleicht wie so ein Religionsnavigationsgerät, das mir sagt, hier links und da rechts und dann noch 300 Meter geradeaus und nach 300 Metern dann vielleicht rechts dem Schild Wahrheit folgen und man hat das Ziel erreicht. Leider funktioniert das nicht immer so ganz und oft kommt es uns dann doch eher so vor, dass wir auf eine Kreuzung zufahren, die unbeschildert ist. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen und deswegen herzlich willkommen, dass ihr heute Abend hier seid, dass ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzen wollt. Herzlich willkommen auch dem Chor aus Straßenhaus. Vielen Dank für euer erstes Lied und wir werden auch gleich noch ein weiteres Lied von euch hören. Bevor wir dies tun, möchte ich allerdings mit uns beten und ich bitte, soweit es möglich ist, dass wir uns dazu erheben. Großer Herr, wir wollen dir danken für diesen Tag, wir wollen dir danken für die Kinderwoche, die heute auch wieder stattgefunden hat, für die ganzen Kinder, die da sind, dass du da Bewahrung geschenkt hast. Danken dir jetzt aber auch für die Zeit, die wir jetzt hier im Zelt haben dürfen, für jeden Einzelnen, der hier ist, der auch mit Fragen kommt, der ja mit Nöten kommt und der ja auch Antworten sucht. Und wir wollen die Antworten bei dir suchen und wir hoffen, sie auch bei dir zu finden. Und darum bitten wir dich einfach und wünschen uns wirklich auch deinen Segen für diesen Abend. Amen.
Einmal werden wir dann ewig bei
Ja, ich darf noch ein paar allgemeine Hinweise und Bekanntmachungen geben. Als erstes möchte ich wieder auf unseren Büchertisch hinweisen. Wir haben das schon geklärt, Lesen lohnt sich. Und da sind wirklich sehr gute Bücher zu finden zu dem Thema heute, aber auch zu den Themen, die wir in den letzten Tagen haben. Schaut euch das bitte gerne an. Wir haben auf den Tischen und auch hinten in dem Korb haben wir Bibeln zum Verschenken. Nehmt die gerne mit, die kosten nichts, dürfen einfach so mitgenommen werden. Die ganzen Vorträge gibt es als Audiodateien. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch auch bitte am Büchertisch. Und am Ende aller Vorträge, also nach dem nächsten Sonntag, kann man auch alle Vorträge gesamt bekommen. Ja, der Hinweis auch für die Toiletten, einmal da raus und dann links, das ist dieses weiße kleine Gebäude dort. Ja, wenn einer die sucht, dort findet ihr sie. Einladen möchte ich für morgen früh. Um 9 Uhr ist hier Frühstück, gemeinsames Frühstück. Kommt gerne dahin, ist eine gute Gelegenheit, einfach auch mal Leute kennenzulernen, vielleicht auch mal Fragen zu stellen, vielleicht auch mal was Kritisches zu äußern oder auch einfach nur gut zu frühstücken. Kommt gerne. Einladen möchte ich auch schon für morgen Abend. Auch wieder ein wirklich herausforderndes Thema und ich denke manchmal, manche Christen versuchen, manche Themen zu umschiffen. Wir machen das hier nicht, definitiv nicht. Und die Frage ist morgen, wie kann ich glauben, wenn die Bibel voller Widersprüche ist? Kommt gerne und hört euch das an. Einladen möchte ich auch nochmal für die Kinderwoche. Mir wurde berichtet, es waren heute nochmal mehr Kinder da als gestern. Das heißt, wir hatten jetzt jeden Tag eine Steigerung. Das heißt, das ist auch morgen wieder möglich. Also wenn ihr noch Kinder kennt, ladet sie gerne ein, die dürfen morgen gerne kommen. Ja, ich möchte auch schon einladen für im Anschluss dieser Veranstaltung. Wir haben nachher das Bistro da offen, da gibt es was zu essen, was zu trinken, aber auch die Möglichkeit, einfach sich auch ein bisschen zu unterhalten. Nutzt das gerne. Ich habe auch an den letzten Abend für Beefy eingeladen. Gestern habe ich scheinbar auch nur Beefy gesagt. Ich möchte natürlich sagen, was das ist. Das ist Bibellesen für Interessierte. Mehr sage ich dazu nicht. Dafür hole ich jetzt den Tom mal nach vorne, der wird da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, guten Abend zusammen. Also natürlich geht es nicht um diese bekannte Wurstware, sondern Bibellesen für Interessierte. Das hört sich jetzt ein bisschen fromm an und vielleicht auch nicht ganz so, als wäre das was für jedermann. Es ist aber tatsächlich was für jedermann. Wir diskutieren da über alltägliche Dinge des Lebens, aber auch tiefer gehende Thematiken. Gucken, was sagt die Bibel dazu und dann diskutieren wir lebendig, aber respektvoll. Das Ganze findet bei mir zu Hause, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, ne? Tom Fischer, ich bin verheiratet mit der Susi, die sitzt da hinten, genau, hat gewunken. Wir haben 3 Kinder und wir treffen uns wöchentlich freitags bei uns. Das Ganze geht am 8.8. los. Über was reden wir? Die Themen hier dieser Zeltwoche, die erinnern mich voll an die Zeit, als ich nicht geglaubt habe. Ich bin so mit knapp 43 zum Glauben gekommen und davor hatte ich gar nichts und wollte auch gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Und besonders der erste Abend, den fand ich irgendwie interessant, da ging es darum, ja, ich kann nicht glauben, weil Christen mich enttäuscht haben. Also mich haben jetzt keine Christen enttäuscht oder so, aber ich muss gestehen, ich fand die ziemlich schräg. Komisch. Die benutzten auch so salbungsvolle Worte, die klangen wie Artefakte. Ne? Dann ging es dann auf einmal um die Versammlung, dann ging es um Evangelisation, Gotteskindschaft und nicht zuletzt Sünde. Und da habe ich mir so gedacht, ja Sünde, Sünde. Ich meine, wir sind nicht im Mittelalter, das erinnert mich an die heilige römische Inquisition, aber das ist vorbei, gibt es gar nicht mehr. Ne? Jetzt weiß ich, wir nutzen dieses Wort Sünde nicht mehr so im Alltagssprachgebrauch, aber die Auswirkungen der Sünde, die können wir jeden Tag sehen. Fragt euch mal, warum schließen wir unsere Türen ab? Oder ja, warum haben wir eine Polizei oder gut ausgelastete Gerichte? Warum finden Kriege statt? Die Auswirkungen der Sünde sind eine Realität. Und über solche Dinge möchte ich sehr gerne mit euch reden. Und diese Einladung gilt natürlich besonders für Leute, ne, die vielleicht eine kritische Haltung oder sogar eine ablehnende Haltung haben, dem christlichen Glauben gegenüber. Ihr seid wirklich herzlich willkommen. lasst euch einladen. Die Flyer liegen ja überall im Zelt aus. Nehmt euch einen mit und meldet euch. Danke, gesegneten Abend.
Ja, vielen Dank, Tom, und nimm die Einladung gerne an. Wenn du nicht so ganz so mutig bist und sagst, ich will mich erstmal noch ein bisschen informieren, es gibt eine Homepage, die heißt www.glauben25.de. Darüber findest du auch noch verschiedene Themen und auch Ansprechpartner. Schaut euch das gerne an. Wir werden jetzt noch ein weiteres Lied vom Chor aus Straßenhaus hören und dann hören wir den Vortrag von Markus.
Ganz herzlichen Dank für dieses hoffnungsvolle Lied, in dem es um Jesus Christus und damit um den Halt in unserem Leben ging. Vielen Dank, dass ihr aus Straßenhaus gekommen seid und uns mit der Botschaft eurer Lieder unterstützt. Straßenhaus. Straßen war ja auch ein Stichwort in dem, was Andi in der Anmoderation sagte. So fühlen wir uns tatsächlich manchmal wie in einem Straßennetz, in dem man sich orientieren muss. Du sagst, wenn es doch so ein Navi gäbe, das uns zeigt, welche Religion die richtige ist. Nun, ein Navigationssystem haben wir als Christen. Aber das ist das Thema von morgen Abend. Wenn wir dann über die Glaubwürdigkeit der Bibel reden wollen, dann möchte ich sagen, das Wort Gottes, das ist ein Navigationssystem fürs Leben. Und trotzdem sind wir manchmal orientierungslos, und klar wäre es schön, wenn das alles einfacher wäre. Du hast gesagt, so eine Kreuzung. Ja, das Kreuz ist ja auch ein wichtiges Stichwort, wenn wir auf der Suche nach der Wahrheit sind. Wenn wir nach Jesus fragen, dann geht es um das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Aber stellen Sie sich doch einmal vor, Sie wären in England mit dem Auto unterwegs. Sie sind da schon verwirrt genug, weil man ja links fahren muss, was wir nicht gewöhnt sind, und dann sehen Sie plötzlich dieses Schild und Sie fragen sich, was erwartet mich jetzt? Und dann kommen Sie nach 300 Metern an ein wundersames Karussell. Es soll 3 oder 4 davon in England geben. In der Mitte ist die Drehrichtung entgegengesetzt der normalen, was die Sache besonders spannend macht. Nun, Obelix würde sagen, die spinnen die Briten. Und ich füge hinzu, dass ich mich nicht wundere, dass Gott sie auf eine Insel verbannt hat. Aber so geht's uns vielleicht. Ja, es mag sein, dass ihr Leben bisher auf einer relativ geraden Straße verlief und dass sie sich nicht beschweren können über das, was bisher in ihrem Leben so gewesen ist, aber dann stellen Sie plötzlich 1000 Fragen, vielleicht angestoßen durch so eine Veranstaltungsreihe wie hier. Da haben Sie also Christen angesprochen, kommst mal mit, es lohnt sich, mal über andere Religionen nachzudenken, lohnt sich, über die Bibel zu reden und einmal Jesus Christus kennenzulernen. Und dann steht man vor so einem Kreisverkehr und man fragt sich, wo geht's denn jetzt lang? Und was ist wahr? Und dann geht es ein bisschen rund im Kopf. Es besteht überhöhte Unfallgefahr bei all diesen unterschiedlichen Fragen, die das Leben an uns stellt. Nun, uns allen ist klar, wenn da oben niemand ist, dann sind wir ja bloß hier, um zu sterben. Dann musst du tatsächlich versuchen, das Beste aus den überschaubaren Jahren, die uns zur Verfügung stehen, zu machen. Dann besteht dein Leben zu einem ganz großen Teil aus deinem Beruf. Manchmal fährst du Rad, du führst deinen Partner aus, du zahlst Steuern, du liest ein wenig, haben ja gesagt, dass sich lesen lohnt. So, und dann machst du dich irgendwann bereit, tot umzufallen. Da muss man ja schon sehr stark sein. Wenn das tatsächlich alles sein sollte, dann fühlen wir uns ja beinahe betrogen. Nun, Menschen begeben sich auf die Suche nach dem Sinn in ihrem Leben und Menschen kommen immer wieder auf die Frage nach Gott. Und die Bemühungen darum äußern sich in der Religion. Von aktuell 8 Milliarden Menschen zählen rund 2,3 Milliarden zum Christentum. Die Zahlen, die ich jetzt vortrage, sind brandaktuell und unterscheiden sich daher ein wenig von der Präsentation. Das werde ich noch aktualisieren. 3,2 Milliarden zählen sich zum Christentum. Das heißt nicht, dass das alles Christen sind, die wirklich aktiv Jesus nachfolgen, sondern die zur Religion des Christentums gehören. Das ist ein Unterschied und das will ich nachher auch versuchen, mal noch zu erklären, was der Unterschied eigentlich ist. 2 Milliarden zählen zum Islam, 1,2 Milliarden zu den Hindus, das sind etwa 15% der Weltbevölkerung, 500 Millionen zu den Buddhisten, das sind nicht so viele, 6%. Rund 1,1 Milliarden Menschen sind nicht religiös oder atheistisch und der Rest gehört anderen Religionen an. Was interessant ist, während die Weltbevölkerung jährlich um 1,2% wächst, liegt das Wachstum der Nichtreligiösen und der Atheisten nur bei 0,8 beziehungsweise bei den Atheisten bei 0,2%. Also das Wachstum der Weltbevölkerung ist stärker als das derer, die sich zu keinem Glauben bekennen. Mit anderen Worten, die Menschheit wird nicht immer gottloser, wie wir meinen könnten, wenn wir uns nur in unsere Gesellschaft umschauen. Im Blick auf Westeuropa hat man den Eindruck, die Welt wird immer gottloser. Das ist aber global gesehen nicht der Fall, sondern die Welt wird immer religiöser. Die große Mehrheit trägt eine ständige spirituelle Unruhe mit sich herum. Der norwegische Theologe Ole Hellesby, ich habe ihn dieser Tage schon einmal zitiert, er schrieb schon vor über 100 Jahren, der moderne Mensch ist realistisch genug, um einzusehen, dass Religion ein organischer und daher unentbehrlicher Teil des menschlichen Geisteslebens ist. Ohne sie fühlt man sich leer und müde, wie ein Mensch, der längere Zeit notwendige Nahrungsmittel entbehren musste. Wer hungrig ist, der isst etwas. Ich bin auch gerade eben noch mal hier am Bistro vorbeigegangen, weil ich noch nicht zu Abend gegessen hatte. Wenn man hungrig ist und es bietet sich einem etwas an, dann isst man was. Sie sind ja nachher auch herzlich dazu eingeladen. Und wenn man richtig hungrig ist, dann isst man irgendetwas. Dann ist es einem nicht ganz so wichtig, was ist es. Hauptsache, man kriegt was in den Magen. Und um die religiösen Bedürfnisse zu stillen, haben die Leute alles Mögliche angestellt. Sie haben die Sonne angebetet oder sie haben sich ihre Gottheiten aus Holz geschnitzt oder sonst wie modelliert. Oder man hat Menschen als Gottheiten verehrt. Das Objekt der Anbetung scheint beinahe zweitrangig zu sein. Da wird man manchmal gar nicht so richtig unterscheiden zwischen Jesus oder Hare Krishna. Hauptsache, man hat so etwas, woran man sich halten kann, so argumentieren manche. Nun, wir haben dieser Tage schon festgestellt, es ist so wichtig, dass wir im Blick auf die übernatürlichen Fragen verlässliche Informationen bekommen. Wir können uns nicht selber ausdenken. Wir können nicht selber entscheiden, was die Wirklichkeit betrifft, die über uns steht. Wir sind angewiesen auf Offenbarung, die von Gott selber kommt. Er stellt sich Menschen vor, und wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein persönlicher Gott ist, und wir zumindest sind ja Persönlichkeiten als Menschen. Es ist schwer denkbar, dass also irgendeine unpersönliche Kraft solche Persönlichkeiten in die Welt gesetzt hat. Wenn Gott ein persönlicher Gott ist, dann hat er ein großes Interesse an Gemeinschaft und eben sich uns zu zeigen, sich uns vorzustellen und Gemeinschaft mit uns zu haben. Das liebt Gott. Die Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam sind sogenannte Offenbarungsreligionen. Da zeigt sich Gott. Also das Judentum, das gilt als die älteste Gottesoffenbarung. Das Christentum, das ist ganz bewusst da so überlappend dargestellt, ist dessen Fortführung zur Zeitenwende. Jesus hat mal gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Der Islam entstand im 7. Jahrhundert. Alle drei dieser uns bekannten Religionen beziehen sich auf Abraham. Man könnte auch im Blick auf gewisse ethische Fragen Gemeinsamkeiten feststellen. Das sind so drei Weltreligionen. Sämtliche anderen Religionen entstanden nach den sogenannten Genesis-Aufzeichnungen. Genesis ist das erste Buch in der Bibel, auch das erste Buch Mose genannt. Genesis bedeutet Anfänge. Es ist das Buch der Anfänge. Da wird von der Schöpfung berichtet, aber auch vom Sündenfall, von der Sintflut, dann aber auch von den Anfängen des Gottesvolkes Israel. Da wurde Abraham berufen und er bekam seine ersten Nachkommen und so formierte sich das Volk Israel. Aber diese anderen Religionen, sie sind allesamt nach diesen Genesis-Aufzeichnungen entstanden. Die Religion des Hinduismus etwa hat ihre frühesten Wurzeln etwa so um 1750 vor Christus, hatte die Blütezeit erst sehr viel später, 300 vor Christus oder so. Was heute sehr populär ist, ist zu sagen, alle diese Religionen, also gerade mal die hier links dargestellten Religionen, die sind doch im Grunde genommen dasselbe. Sie meinen doch eigentlich alle das Gleiche. Die wollen Frieden, die glauben an Gott, die haben auch ganz ähnliche Werte und dann versucht man das alles so ein bisschen anzugleichen, zu relativieren. Aber angenommen, wir würden heute Abend einmal Vertreter dieser drei Religionen hier nach vorne bitten und hier auf der Bühne vor unser Augen und Ohren miteinander diskutieren zu lassen. Was meinen Sie, wie lange es dauern würde, bis sich unüberbrückbare Differenzen herausstellen würden? Es würde nicht lange dauern, garantiert, es wird knallen, spätestens beim Thema Jesus. Denn wenn die Christen recht haben und Jesus Gott ist, und das beanspruchte Jesus zu sein, das gehört wesentlich zu unserem Glaubensbekenntnis dazu. Ein bisschen Christologie habt ihr gerade durch die Strophen eures Liedes uns vorgetragen. Wenn also die Christen recht haben, Jesus ist Gott, dann sehen und verehren Muslime und Juden Gott nicht so, wie er wirklich ist. Und wenn auf der anderen Seite Muslime und Juden recht haben und Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Lehrer ist oder nur ein Prophet ist, naja, dann verehren die Christen Gott nicht so, wie er wirklich ist. Dann beten Christen einen Menschen an, was Gotteslästerung wäre. Der springende Punkt ist, es können nicht alle drei gleichzeitig recht haben. Mit ihren Auffassungen über Gott, mit ihrer Erkenntnis im Blick auf Gott. Es können nicht alle drei gleichzeitig recht haben. Ein Rabbi soll schlichten in einem Streitfall zwischen zwei Männern. Der erste der beiden kommt und er schildert seine Argumente. Rabbi hört sich das an, er denkt nach und dann sagt er, du hast recht. Dann kommt der andere und er schildert seine Sicht und auch hier hört der Rabbi aufmerksam zu. Er denkt nach und dann sagt er zu ihm, du hast recht. Zu Hause fragt ihn seine Frau, sag mal, wie kann das sein, wie können denn beide Männer recht haben? Der Rabbi denkt nach, schaut seine Frau an, sagt, du hast recht. Genau das ist typisch für unsere Zeit heute. Man möchte niemanden verletzen, will keinem zu nahe treten und deswegen lässt man diese vielen unterschiedlichen Ideologien mit ihrem jeweiligen Wahrheitsanspruch gleichberechtigt nebeneinander stehen und bezeichnet das als Toleranz. Damit wäre allerdings Wahrheit nicht absolut. Gibt es eine absolute Wahrheit oder ist Wahrheit relativ und somit irgendwie verfügbar für jedermann, egal aus welcher Überzeugung er heraus so eine Gottesbeschreibung vornimmt. Dann ist ja Wahrheit irgendwie nur ein Gefühl. Dann ist ja Wahrheit irgendwie nur ein kulturelles Erbe oder so. Ist es wirklich denkbar, dass es einen Gott gibt, der so für die arabische Welt zuständig ist, dass es einen anderen gibt, der für die westliche Welt zuständig ist und dass die Indianer nochmal einen ganz anderen Gott verehren? Und vor allem, ist das wirklich logisch, dass es nebeneinander unterschiedliche Götter gibt? Oder sind wir ein Menschengeschlecht und gibt es eine übergeordnete Wahrheit, die für uns alle gilt? Das ist für mich sehr viel logischer. Nun, wir leben heute im Zeitalter von Pluralismus, von Globalisierung und Vernetzung. Nichtchristliche Philosophien tauchen in jedem Bereich unserer Gesellschaft auf. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wer niemals andere besucht, glaubt, Mutter sei die einzige Köchin. Und da wir heute eben den Zugang zu so vielen unterschiedlichen Kulturen haben, lassen sich die deutschen Großstädter auf den religiösen Fressmeilen ihren Appetit anregen und schauen mal, was es hier und da noch so gibt. Das riecht auch ganz interessant, sollte ich auch mal ausprobieren und so. Und dann merken viele gar nicht, dass sie die Wahrheit gegen Geschmack ausgetauscht haben. Religionen, sagt man, sind doch im Grunde alle gleich. Die glauben alle an Liebe und an Güte und unterscheiden sich bloß in so zweitrangigen Sachen wie Schöpfung, Sünde, Himmel, Hölle, Gott und Erlösung, als ob das zweitrangig wäre. Dass ich weiß, wer Gott wirklich ist. Dass ich erfahre, was unser großes Dilemma eigentlich ist. Und dass ich etwas darüber erfahre, wie ich als ein sündiger Mensch, um den Begriff von Tom nochmal aufzugreifen, in die Beziehung zu einem heiligen Gott kommen kann. Das sind die wesentlichen Fragen und das ist das, was ich erwarte, wo eine Religionsgemeinschaft Antworten zu geben muss. Jetzt wollen wir mal die Frage stellen, glauben denn wenigstens alle Menschen, die an einen Gott glauben, an denselben Gott? Also jetzt reden wir mal nur von den monotheistischen Religionen. Es gibt ja nun auch Auffassungen, dass es viele Götter gibt. Im Hinduismus ist es eine so unüberschaubare Anzahl von Göttern, dass die keiner alle kennen kann. Millionen von Göttern werden im Hinduismus verehrt. Oder der Pantheismus, der glaubt, also alles sei Gott. Das ist das größte Kompliment, das mir mal jemand gemacht hat. Gott, Gott, du redest immer von Gott. Du bist Gott, hat mein Gegenüber gesagt. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Das kann ich aber nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich alles andere als göttliche Wesenszüge habe. Ich bin nicht heilig, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht allmächtig. Ich bin nur ein Mensch, ich bin ein Geschöpf aus der Hand Gottes hervorgegangen. Und das verleiht mir Demut, aber nicht diesen Stolz. Wir selber sind wer, du bist Gott, das möchte ich wirklich nicht für mich in Anspruch nehmen. Wie ist das? Also diese monotheistischen Religionen, glauben die an einen Gott? Nicht unbedingt. Jetzt stellen wir uns mal zwei Männer vor, beide verheiratet und beide überzeugt, dass Monogamie die beste Form des Zusammenlebens von Mann und Frau ist. Das heißt aber nicht, dass beide deshalb mit derselben Frau verheiratet sind. Richtig? Und somit kann man nicht sagen, dass wenn es unterschiedliche Weltanschauungen gibt, die von einem Gott ausgehen, dass das auch dasselbe Gottesbild ist, das sie vertreten. So ist das mit dem Glauben an diesen einen Gott. Monotheisten haben zum Teil eine völlig unterschiedliche Vorstellung, wer oder wie dieser Gott ist. Ein paar Zahlen aus Deutschland. Noch 38% der Bevölkerung geben an, religiös erzogen worden zu sein. Vor 10 Jahren waren das noch 45%. Tendenz fallend, in unserer Gesellschaft Tendenz fallend. Immer mehr Leute meinen, wir haben das Leben so weit im Griff und dann sieht man manchmal diese unterschiedlichen Auffassungen und dann sagt man, also die sind sich ja selber nicht einig, lassen wir es ganz und beschäftigen uns nicht mit Religion, mit Glauben. Aber wenn der Mensch nicht mehr weiß, woran er glauben soll, wo bewahrt er denn dann seine Hoffnungen auf? Um den Hals gehängt als ein Amulett oder oben im Regal mit einer dicken Staubschicht drauf. Bibel habe ich vielleicht mal im Konfirmationsunterricht eine bekommen, aber da habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut. Wo heben Sie Ihre Hoffnungen auf? In den Sternen? Was gibt dem Menschen Hoffnung? Eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, eine Hoffnung, die uns trägt. Wir alle miteinander sehnen uns nach Halt in unserem Leben. In Christus ist mein ganzer Halt, so habt ihr eben gesungen. Das ist die Hoffnung, von der Christen sprechen können. Der moderne Mensch allerdings ist über das wirkliche Christentum so unwissend, dass er sich jede beliebige Nachahmung und Verfälschung aufschwatzen lässt. Was er mal in der Schule gehört hat, das hat er längst vergessen. Die Bibel liest er nicht normalerweise. Und wenn ihn dann diese religiöse Unruhe überkommt, dann ist er eine leichte und sichere Beute für diese modernen Religionsmixer, wo man dann von allem das Interessanteste zusammenstellt, ein bisschen fernöstliche Meditation, noch so ein Hauch christlicher Ethik, ein bisschen Horoskop dazu und dann hat man so eine Suppe, so eine Religionssuppe, die so dem eigenen Geschmack entspricht. Wie kommen eigentlich Menschen zu ihren Göttern? Nun, wenn ihre Verbindung zu dem wahren Gott gestört ist, fangen sie an, sich eigene Götter auszudenken. So war das schon zu Beginn der Menschheit, wenn wir also Genesis und das darauf folgende Buch Exodus in der Bibel einmal anschauen. Da waren es die Israeliten, die aus Ungeduld in der Wüste sich ein goldenes Kalb haben einfallen und anfertigen lassen. Mose war auf dem Berg im Gespräch mit Gott und dann haben sie sich gesagt, also wir müssen doch irgendwas haben, was wir anschauen können, so wie andere Völker auch. Die haben ja auch ihre Gottheiten, das wollen wir auch. Und dann haben sie Aaron, den Bruder von Mose, dazu überredet, ihnen dieses goldene Kalb anzufertigen und wollten das verehren, anstatt des wahren Gottes, der sich ihnen schon offenbart hatte. Was haben die schon alles mit Gott erlebt? Und trotzdem haben sie sich zufrieden gegeben mit zweitrangigem, mit Material, mit einem Edelmetall zugegeben. Das war nicht ganz wertlos, aber geistlich gesehen war es absolut wertlos. Das Alte Testament, also der erste Teil der Bibel, schildert eindrücklich die zahlreichen heidnischen Religionen eben der Nachbarvölker Israels, wo sie so ein bisschen neidisch rübergeschielt hatten und schildert auch ihre entsprechenden Wesenszüge. Die Kanaaniter, aber nicht nur sie, aber die werden da besonders auch herausgestellt, die hatten eine Religion, die so abscheulich war, dass sie ihre eigenen Kinder opferten und meinten dadurch diesem Gott, dem sie da glaubten oder ihren Göttern dienen zu können. Lesen Sie 5. Mose 12, Vers 31, da wird das etwa geschildert. Und darum hat Gott die 10 Gebote eingeleitet mit diesem entschiedenen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott sieht ja die Welt und er sieht alle Verehrungen in dieser Welt und Gott leidet mit. Und ich kann mir vorstellen, in welchem Ton Gott das anfangs ausgedrückt hat, bevor er es dann auf Steintafeln Mose in die Hand gedrückt hat. Du sollst bitte keine anderen Götter haben neben mir. Du und ich, wir gehören zusammen. Alles andere sind Verführer und sie machen dein Leben kaputt. Sie bieten viel, sie geben wenig, sie nehmen dir am Ende alles, dein Leben. Wenn du auf andere Götter vertraust, aber nicht auf mich vertraust, dann kommst du auch nicht am Ende bei mir an in der Ewigkeit, sondern auf der anderen Seite, in der Verlorenheit, in der Hölle. Das, was ihr den Göttern opfert, sagt der Apostel Paulus, das opfert ihr den Dämonen. Das ist die Gegenseite und deswegen ist die Sache mit der Religion nicht so harmlos, wie sie vielleicht aussehen mag. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Klarer kann das Verhältnis zwischen der Religion Israels und den heidnischen Religionen gar nicht ausgedrückt werden. Es war eine Sünde für die Israeliten, an heidnischer Gottesverehrung teilzunehmen. Es war ihre schwerste Sünde. Lesen Sie mal dazu die Propheten. Lesen Sie mal dazu das Gesetz, was das Alte Testament zu diesem Thema zu sagen hat. Die Gesetzgebung am Sinai, da wo der Mose eben mit Gott auf dem Berg drüber verhandelte, das gab Gott ihm dann eben anhand dieser 2 Steintafeln in die Hand. Das war ein Bund. Wir haben ja gestern schon mal über den Bundesvertrag Gottes mit seinem Volk gesprochen, wenn Sie da gewesen sind. Ansonsten hören Sie es gerne nochmal an. Diese Gesetzgebung, dieser Bund war vergleichbar mit einer Hochzeit zwischen Gott und Israel, bei der sie sich gegenseitige Treue gelobten. Aber schon in den Flitterwochen hüpften die Israeliten mit einem anderen ins Bett. und fallen vor einem goldenen Kalb nieder. Und das lässt Gott nicht kalt. Da gibt sich Gott eifersüchtig. Im Psalm 78 lesen wir, sie erbitterten ihn durch ihre Höhen, das sind solche Kultstätten, und sie reizten ihn zur Eifersucht mit ihren Götzenbildern. Eifersucht hat immer etwas mit Liebe zu tun. Eifersucht ist die Sorge, etwas zu verlieren, was man nicht verlieren will. Und Gott gibt sich hier eifersüchtig. Ja, er eifert um sein Volk. Und um es auszuweiten, er eifert um uns. Er hat diese Welt so sehr geliebt. Aus lauter Eifer gab er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Aber dieser Jesus Christus ist der einzige Weg. Das ist nicht eine Alternative. Ich kann Ihnen bei diesem Thema heute Abend nicht so ein paar Vorschläge machen. Das sind also so unterschiedliche religiöse Richtungen. Suchen Sie sich mal aus, was Ihnen da vielleicht zusagen könnte. Es gibt nur diesen einen Weg. Jesus sagt ganz unerbittlich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Nicht eine Wahrheit, die Wahrheit. Und es gibt auch nur eine Wahrheit im Blick auf diese Frage nach Gott und dem Evangelium. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sagt Jesus in Johannes Kapitel 14 sehr deutlich. Niemand, auf keinem anderen Weg kommt ein Mensch in die Gegenwart Gottes als alleine durch mich. Und wir haben gute Gründe zu glauben, dass diese Botschaft wahr ist, weil sie sich so grundlegend unterscheidet von allen anderen Weltanschauungen, die angeboten werden. Und wenn wir anderen Religionen, anderen Göttern nachlaufen, dann ist Gott eifersüchtig. Auch durch den Propheten Hosea gab Gott eindrückliche Botschaften in diese Richtung an sein Volk weiter. In Hosea Kapitel 11 heißt es, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie vor meinem Angesicht weg. Den Balim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Es geht mir heute Abend in meinem Vortrag nicht darum, alle Religionsarten zu unterscheiden. Da können Sie in irgendwelchen Nachschlagewerken nachschauen. Da geht es um die streng Gläubigen, die Orthodoxen oder die Animisten oder die Pantheisten, Polytheisten und so weiter. Insgesamt ließen sich da mindestens 12 Unterscheidungen aufzählen. Agnostiker, Deisten, Mystizisten und so. Für mich ist heute Abend die Frage vielmehr interessant. Warum warnt Gott vor anderen Religionen mit so viel Nachdruck? Warum kehrt es das Herz Gottes um, wie es hier am Ende heißt? Und das will ich versuchen zu erklären. Von gut 1,4 Milliarden Indern sind die meisten Hindus. Sie verehren Götter, Geister, Dämonen. Sie glauben an Seelenwanderung, an Wiederverkörperung, Reinkarnation. Wer sich nicht bewährt, kommt als Fliege, Fisch, Schildkröte, Ratte oder Rind auf die Erde zurück. Ein Missionar berichtet von armen Leuten, die in Indien mit ihren Kleinkindern nachts auf Verkehrsinseln der Großstädte zu schlafen versuchen. Auf diesen Verkehrsinseln gibt es keine Ratten. In Indien gibt es etwa 8-mal so viele Ratten wie Menschen. Und diese gefräßigen Tiere dürfen nicht getötet werden, weil sie ja die Wiederverkörperung eines Menschen sein könnten. Und um ihre Fresssucht zu stillen, vergreifen sich die Ratten besonders an Kleinkindern und fressen ihnen im Schlaf die Gliedmaßen an. Verstehen Sie, warum Gott sagt, mein Herz kehrt sich in mir um, ganz erregt ist all mein Inneres? Woher kommt der unsägliche Hunger in Indien? 20% des Getreides werden in Indien von diesen besagten Ratten gefressen und verdorben. Das sind jährlich fast 30 Millionen Tonnen. Haben Sie eine Vorstellung, was das heißt? 30 Millionen Tonnen Nahrungsmittel? Ein Containerzug bei dem jeder Wagen 82 Tonnen fasst, würde aus 327.000 Wagen bestehen und wäre 4.950 Kilometer lang. Stellen wir uns vor, stehen am Bahnsteig und müssen warten, bis so ein Zug vorbei ist. Da können sie übermorgen nochmal wiederkommen. 4.950 Kilometer, das ist mehr als die Entfernung von Frankfurt am Main bis Astana, der Hauptstadt von Kasachstan. 4.950 Kilometer Eisenbahnwaggons voller Getreide gehen jedes Jahr verloren. Wegen einer falschen religiösen Vorstellung. Kein Mensch in Indien müsste hungern. Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Inneres. Die fernöstlichen Religionen, Hinduismus oder der daraus hervorgegangene Buddhismus, erscheinen vielen Menschen in der westlichen Welt so attraktiv. Ich habe manchen gesprochen, der mir gesagt hat, ich habe mich für den Buddhismus entschieden. Dass in Indien Tausende von Armen, Krüppeln, Verstümmelten, Obdachlosen, Hungernden die Straßen säumen, das geht auf den Hinduismus zurück. Wie gesagt, von der Ideologie sind sich Hinduismus und Buddhismus sehr ähnlich. Da scheint in diesen Ländern diese armen Menschen niemand zu beachten. Es gibt in Indien selbst keine sozialen Dienste. Wenn es welche gibt, dann sind es christliche Organisationen. Warum ist das so? Nun, gemäß dem klassischen Hinduismus würde jemand, der jenen Menschen helfen würde, die also krank sind oder ausgebeutet wurden, wenn jemand denen helfen würde, würde er gegen das Gesetz des Karma verstoßen oder dagegen wirken. Also das Karma, das ist so ein Konzept, dass jede Handlung eine unweigerliche Folge hat. Menschen leiden dort, um ihre karmische Schuld zu tilgen, also nach ihrer Auffassung zumindest. Und wenn man denen hilft, dann würden sie zurückkehren und würden im nächsten Leben noch mehr leiden müssen, um ihre Schuld dann abzuarbeiten. Also Menschen zu helfen, ist einfach keine Frage in einer Gesellschaft, die an Reinkarnation glaubt. Und wie gesagt, das ist im Buddhismus nicht groß anders. Das will ich jetzt gar nicht noch weiter vertiefen. Wäre noch interessant, da mal noch ein paar Aspekte über den Buddhismus zu hören, wo man versucht zu ignorieren. Da blendet man ganz einfach aus, was richtig und was falsch ist, was gut oder was böse ist. Das wird alles relativiert und deswegen strahlen Buddhisten auch immer so. Die sind so locker drauf. Je mehr du diese Erleuchtung verinnerlicht hast, desto... Aber das ist eine absolute Gleichgültigkeit. Buddha saß auf dem Berg und er hat ignoriert. Das war sein großes Ziel, ignorieren. Jesus kam vom Himmel und er wurde inkarniert. Das heißt, er kam im Fleisch als Mensch in diese Welt und kniete sich ins Elend hinein und hat Menschen geholfen. Er hat Kranke gesund gemacht, Hungernde satt gemacht und hat sich um die gekümmert, die am Rande der Gesellschaft lagen. Krasser kann ja der Unterschied zwischen Buddhismus und Christentum überhaupt nicht sein. Wer kann denn da sagen, im Grunde genommen ist das doch alles gleich. Hauptsache, du bist Vertreter irgendeiner Religion. Schauen wir bitte mal etwas genauer hin. Oder noch ein Beispiel, Nordkamerun, um die bösen Geister zu beruhigen. Also da ist so ein animistisches Denken vorherrschend, dass also die Geister der Vorfahren Auswirkungen haben oder einwirken in die Welt und in ihren Sippen. Und um diese bösen Geister zu beruhigen, werden dort in Nordkamerun kleinen Kindern kochendes Wasser in den Mund geschüttet. Um diese Geister irgendwie auszutreiben oder was auch immer die Absicht ist, diese Tortur endet mit entsetzlichen Verbrühungen. Und manchmal überlebt das Kind so etwas überhaupt nicht. Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Dann gibt es Leute, die sagen, wie kann man denn in solche Völker gehen, wie kann man denn da als Missionare denen das christliche Evangelium bringen? Leute, die so argumentieren, die möchte ich auffordern, geht doch mal einen Monat in einen solchen Stamm, so einen animistischen Stamm und lebt mal einen Monat mit denen und ihr werdet sehen, dass die alles andere als glücklich sind. Da wird immer gesagt, die sind doch glücklich, wie sie sind. Da musst du dir mal erzählen lassen von jemandem. Ich weiß das von Heiko Hagemann, der also deutscher Leiter einer der größten Missionsgesellschaften in Deutschland ist. Der hat mit einem Häuptling in Venezuela gesprochen. Er hat gesagt, diese Leute lade ich ein, mal zu uns zu kommen. Dieser Häuptling ist zum Glauben an Jesus gekommen und er kannte den Kontrast zwischen diesem angsterfüllten Leben in der Religion, in der er vorher drinsteckte, und eben diesem befreienden Evangelium, wo Jesus einem Menschen zusagt, wenn du an mich glaubst, vergebe ich dir deine Schuld und deine Sünde und du musst keine Angst haben vor Teufel oder seinen Dämonen, sondern du darfst Jesus folgen, du bekommst den Heiligen Geist in dein Herz, er wird deine Augen erleuchten und du hast ein Ziel vor Augen, nämlich die Gegenwart bei Gott nach diesem Leben hier auf dieser Erde. In Dillenburg bei einer großen Jugendveranstaltung, den Dillenburger Jugendtagen, wie sie früher noch hießen, Selbstkonferenz heute, lernte ich Haider kennen. Ein 16-jähriger junger Mann, der in Afghanistan aufgewachsen ist, der dort in der Landwirtschaft einen Unfall hatte, einen schweren Unfall, und deswegen nach Deutschland kam, weil er hier operiert wurde und behandelt wurde und eine längere Rehabilitationszeit verbrachte. Und er war untergebracht bei einer Familie in Frankfurt, einer christlichen Familie. Eine Familie, die es mit dem Glauben an Jesus ernst nimmt. Und da haben sie diesem jungen Mann, dem Haider, von Jesus erzählt. Als er immer besser Deutsch verstand, verstand er auch immer mehr das Evangelium. Sie haben ihn mitgenommen zu solchen Veranstaltungen wie den Dillenburger Jugendtagen. Da kam ich mit ihm ins Gespräch. Und dann hat er mir gesagt, ich habe Angst, mich zu Jesus zu bekehren. Dann hat er gesagt, wenn ich wieder zurück nach Afghanistan gehe und ich liebe meine Familie, ich möchte wieder zurück in meine Heimat, dann weiß ich, wie es ist, wenn wir am Freitag zum Gebet zusammen sind, dass genau geschaut wird, ob diejenigen, die im Westen waren, wirklich zu Allah beten oder ob sie abtrünnig geworden sind. Dann hat er mir erzählt, dass er mit ansehen musste, wie da Leute verschleppt wurden, die verdächtig waren, denen der Hals aufgeschnitten wurde. Ich habe Angst, mich zu Jesus zu bekehren. Mein Herz dreht sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Das ist Religion. Religion ist grausam. Religion, das sind menschliche Vorschriften, aber das ist alles andere als göttlich, was an vielen Stellen in dieser Welt im Namen der Religion unternommen wird. Die Regeln, Riten, Zeremonien sind unglaublich vielschichtig, die reichen von Bußübungen bis zu Kinderopfern. Die Pharisäer Israels hatten so viele Vorschriften erfunden, dass der Mensch dadurch gefesselt wurde, aber nicht befreit wurde. Denen sagt Jesus, ihr hebt zu Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr aufgestellt habt. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich will. Aber so kann man Menschen natürlich gefügig machen. Und solche Religionsstifter oder irgendwelche Gurus, die haben es in der Vergangenheit immer wieder gut verstanden, Menschen zu manipulieren. Ich war bei einem Straßeneinsatz dabei in Ravensburg und lernte dort den 24-jährigen Raphael kennen. Es war Raphael klar, dass es Schuld, dass es Sünde in seinem Leben gibt. Er hatte, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas ausgefressen und er hatte ein schlechtes Gewissen. Er wusste, ich muss irgendwas gegen diese Schuld in meinem Leben unternehmen. So, dann ging er zur Kirche, ging er zur katholischen Kirche und hat die Beichte abgelegt. Da hat man ihm dann gesagt, er sollte ein mehrfaches Vater Unser oder Ave Maria aufsagen oder so. Und dann hat man ihn entlassen. Dann sagt er, ja, das habe ich gemacht. Aber als ich dann rausging aus der Kirche, wusste ich, es ist mir nicht vergeben worden. Das war überhaupt kein Unterschied. Menschen ihre Unzugänglichkeiten ins Bewusstsein zu rufen, ohne ihnen einen Ausweg zu zeigen, ist herzlos. Mit irgendwelchen religiösen Übungen lässt sich das Gewissen nicht oder allenfalls vorübergehend beruhigen. Karl Marx sagte, Religion ist Opium des Volks. Viele haben sich darüber aufgeregt, aber eigentlich ist die Aussage richtig. Opium ist ein Betäubungsmittel, ein Mittel, das über den wahren Zustand hinwegtäuscht. Und genau so wirkt Religion. Es ist irgendwie beruhigend. Ich habe was gemacht und jetzt hoffe ich mal, dass Gott damit zufrieden ist. Stellen wir uns mal vor, jemand hat Zahnweh. Zum Zahnarzt traut er sich nicht, wahrscheinlich ist es ein Mann. Und deswegen schluckt er also Schmerztabletten, wäre ja eine Alternative. Und eine Zeit lang hilft das sogar, die Schmerzen lassen nach. Das Übel scheint beseitigt, ist es aber nicht. Denn der Zahn wird ja durch so ein Mittel nicht gesund. Bald kommen die Beschwerden wieder, was dann erfordert, die Dosis zu erhöhen. Und das eigentliche Problem wird mit der Zeit schlimmer und schlimmer. Das ist wirklich dumm. Und mit der Sünde verhält es sich ganz ähnlich. Ich weiß nicht, ob Sie es schon realisiert haben, aber der schrecklichste Effekt von Sünde ist, dass sie uns von Gott trennt. Gott ist ein heiliger Gott und er kann Sünde einfach nicht in seiner Gegenwart ertragen. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und deswegen muss dieses Problem gelöst werden. So ein Raphael hat ja recht. So geht's nicht weiter. Und vielleicht kennen Sie es ähnlich auch aus Ihrem Herz, dass Sie wissen, dass da Sachen gelaufen sind in der Vergangenheit, die Sie gerne korrigieren würden, aber man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen. Da haben Sie Menschen verletzt oder Sie haben Dinge getan, die Sie bereuen. Und vor allem trennt Sünde von Gott. Unsere höchste Bestimmung ist, Gott zu kennen und mit ihm in einer persönlichen Beziehung zu leben. Das wünscht sich Gott und das ist unsere Bestimmung. Unser Gewissen warnt uns, wenn dahingehend eine Störung eintritt, also wenn wir Dinge tun, die Gott missfallen. Sünde kann schlimmer quälen als Zahnschmerzen. So hat es Raphael erlebt. Was macht man dann? Nun, man schluckt Religionstabletten. Man sucht den Beichtstuhl auf, man erfüllt die Auflagen, fängt vielleicht an zu beten oder Gutes zu tun. Vielleicht holt man sogar seine Taufe nach. Das Mittel Religion beginnt zu wirken. Das schlechte Gewissen mag besser werden, aber die Sünde bleibt. Die Sünde bleibt. Und an diesem Punkt steigen viele aus. Wenn Religionen so viel Leid über die Menschheit bringen, wie ich das an einigen Beispielen gezeigt habe, und wenn selbst die christliche Religion nicht mehr sein soll als so ein Schmerz- oder Betäubungsmittel, ja, dann lässt man es doch besser ganz mit Gott und diesen ganzen Sachen, oder? Nein, nein. Nur weil der biblische Glaube so oft fehlinterpretiert worden ist, ist das ja noch kein Argument gegen das Christentum. Nur weil manchem Kirchgänger gesetzliche oder das andere Extrem irgendwelche belanglosen Botschaften vermittelt worden sind, statt dem befreienden Evangelium, dass Jesus gekommen ist und uns gerne unsere Schuld und Sünde vergibt, wenn wir sie bei ihm zugeben, wenn wir es eingestehen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. So steht es im ersten Johannesbrief am Anfang. Wenn einem das aber nicht gesagt worden ist, dann kann man natürlich resignieren. Aber das ist die Wahrheit. Das ist das Evangelium. Sehen Sie, es wäre doch unsinnig, wenn man die Musik deshalb insgesamt ablehnen würde, weil es unter den Musikern so viele Stümper gibt. Und nur weil sie vielleicht eben das so gehört haben, Christsein hilft dir auch nicht weiter und so eben mit Leuten gesprochen haben, die so ein Vater Unser oder ein Ave Maria aufgesagt und sagen, es hat nichts gebracht, dann gehen Leute natürlich dann zum Psychologen oder vielleicht noch schlimmer zu irgendwelchen Wahrsagern oder Wunderheilern oder so. Da tut sich wenigstens was in diesem ganzen Bereich der Esoterik und so. Manch ein Kirchenvertreter ist mit verantwortlich dafür, dass dem Okkultismus Türen und Toren geöffnet werden, wenn in der Bibel alles so bagatellisiert wird und sagt, diese Wunder sind gar nicht so passiert und dieser Jesus, natürlich ist er nicht auferstanden, das ist lediglich mal so eine Dogmatik, die da in den Jüngern nochmal aufgekommen ist nach Ostern oder so. Denn da laufen, dass so viele Leute in den westeuropäischen Kirchen austreten, ist überhaupt kein Wunder. Was hat denn die Kirche zu bieten, wenn das Evangelium nicht mehr Mittelpunkt ist? Und das ist leider in vielen Kirchen nicht mehr der Mittelpunkt. Aber das möchte ich Ihnen sagen, das ist kein Grund auszutreten, das ist kein Grund zu resignieren, weil Jesus immer noch mit offenen Armen dasteht und jeden annehmen möchte, der sich an ihn wendet, und er möchte Schuld vergeben, er möchte Menschen erneuern und zu Gottes Kindern machen. Der alte Tübinger Theologe Adolf Schlatter wurde gefragt, was das Christentum eigentlich Neues habe gegenüber älteren Religionen und philosophischen Systemen. Dann hat er ganz kurz geantwortet und hat gesagt: Christus. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, so hat es der Apostel Paulus gesagt. Sehen Sie nicht, das Christentum ist etwas Besonderes, als vielmehr die Person Jesus Christus. Das Christentum hat viele Schwächen. Es hat traurige Kapitel geschrieben von Krieg und Missbrauch und Habgier und anderen Unrühmlichkeiten. Wir reden hier über den Unterschied zwischen christlicher Religion und Evangelium. Evangelium heißt frohe Botschaft von Jesus Christus, gute Nachricht von Jesus Christus. Und beides, christliche Religion und Evangelium, ist wie Feuer und Wasser. Religion dreht sich um mich, da musst du machen und streng dich an und so. Das Evangelium dreht sich um Jesus. Religion macht stolz, da sagt mancher, ich habe es geschafft, mit mir kann Gott zufrieden sein. Das Evangelium macht froh, aber macht auch bescheiden. Christus lehrt, ihr müsst erlöst werden, und zwar nicht durch Religiosität, sondern von Religiosität. Verlasst euch auf mich, genauso wie ihr erlöst werden müsst von allen anderen euren Sünden. Ich bin gekommen, der Erlöser, der euch eure Schuld vergeben will, das alte Leben zu Ende bringen möchte und euch neues, hoffnungsvolles, ewiges Leben vermitteln möchte. Menschen beruhigen ihr Gewissen, indem sie Gott dienen und Gott verehren oder auch Gott opfern. Man meint, es sei Gott wohlgefällig, wenn man es damit ernst meint. Man meint, in den Himmel zu kommen durch Gebete, Geldspenden und Gottesdienste. Christus kommt und spricht davon, Gott zu lieben. So wie es 1. Korinther 13 heißt, und wenn ich all meinen Besitz verteile, den Tod in Flammen auf mich nehme, noch so religiöse Leistungen vollziehe, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Und diese Aufforderung kann ihr wohlgeordnetes Bündel an Religiosität ganz schön durcheinanderwirbeln. Vielleicht tragen Sie so ein übersichtliches Paket an Moralvorstellungen mit sich herum, an Gebeten, an Frömmigkeit und so. Und dann diese Aufforderung, liebe Gott. Das kommt vielleicht völlig unverhofft jetzt. Wie so eine Böe reißt diese Aufforderung, liebe Gott, Ihnen Ihre Ansichten aus der Hand. Sie meinten bisher, sei es wichtig gewesen, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen oder so. Und dann werden plötzlich diese Einzelteile dieser unterschiedlichen Auffassungen, die man so haben kann, quer durch die ganze Landschaft verteilt. Was machen sie dann? Viele versuchen dann hektisch alles wieder einzusammeln und weiterzumachen wie bisher. Religio heißt übersetzt Sorgfalt, da muss man doch alles wieder sorgfältig zusammensammeln. Oder lassen Sie das Bisherige einfach mal dahinfahren. Sind Sie bereit zu etwas Neuem? Jesus sagt, wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wir müssen loslassen, das, was wir bisher meinten, was uns Halt geben soll, was uns aber enttäuscht hat, was nichts genützt hat, lass es los und ergreife Jesus. Ergreife sein Rettungsangebot. Das ist unsere Chance. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können weiter sündigen und die besagte Medizin gegen Gewissensbisse einnehmen. Sie können es mit der Religion bis zum Äußersten treiben, legen zusätzliche Religionsstunden ein, setzen alles auf diese eine Karte Werke. Ich muss was tun. Aber diese Werke retten nicht. Das sagt Paulus im Epheserbrief so deutlich. Nicht durch Werke. Und außerdem entspringen die ja oft gar nicht so unserem Inneren. Man tut das aus Gewohnheit, aus Tradition, manchmal aus Zwang heraus. Das ist doch, was ist das mit diesen Werken? Die Alternative dazu ist, sie können auch die Liebe Gottes erwidern. Die Liebe, die Gott dazu veranlasst hat, einen Teil von sich selbst, seinen einzigen geliebten Sohn Jesus Christus in diese Welt zu schicken, um sie zu retten. Das ist Liebe. Und ich habe wahrscheinlich an jedem Abend Johannes 3, Vers 16 zitiert. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt, so sehr hat Gott sie geliebt. Stößt das bei Ihnen auf Gegenliebe? Wer an Jesus glaubt, der wird von Sünde befreit und darüber auch frei von jedem Zwang und von jeder Art von Religion. Darauf kommt es an. Nur auf das eine, ob wir an ihn, an Jesus glauben. Ich bin überzeugt, dass Gott am Ende nicht den gesamten Islam in die Hand nehmen wird und in die Hölle verbannen wird, sondern dass er jeden Einzelnen individuell nach dieser Frage richten wird, hast du an Jesus geglaubt oder nicht? Und ich habe genug mit Muslimen zu tun gehabt, also ich weiß, dass viele von ihnen aufrichtig auf der Suche nach der Wahrheit sind. Und eine Begegnung mit Isa, so wird Jesus im Koran genannt, hatten und ihm ihr Leben anvertraut haben, ohne dass sie sich je gewagt haben, ihrer Verwandtschaft gegenüber, ihrer Sippe gegenüber etwas davon zu sagen. Es geht letztendlich bei jedem Einzelnen, und da jetzt reden wir mal gar nicht von anderen Religionen, sondern von uns. Bei jedem geht es um diese Frage, was hast du mit dem Angebot gemacht, das Gott dir gegeben hat? Er möchte dich retten von deiner Verlorenheit. Er möchte nicht, dass du in die Hölle kommst. Davon redet die Bibel, sondern er möchte, dass du umkehrst, dass du lebst und dass du die Ewigkeit im Himmel, der Gegenwart Gottes verbringst. Aber die Weichen werden hier gestellt, die Entscheidungen treffen wir hier. Und dann wird aus diesem Kreisverkehr plötzlich eine geordnete Bahn. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, das ist eine Straße und nicht ein verwirrendes Netz. Ich bin der Weg. Mach dich auf diesen Weg. Folge Jesus nach und du wirst dieses ewige Leben haben. Ich schließe mit einem Vers aus dem Römerbrief Kapitel 10, den habe ich heute Morgen noch in meiner persönlichen Zeit mit Gott gelesen. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder, der den Namen Jesus, der heißt Gott wird retten, anrufen wird, wird auch gerettet werden. Religion sind die tiefen, bangen Fragen. Aber Jesus Christus ist Gottes rettende Antwort. Und er reicht Ihnen heute Abend seine Hand entgegen. Greifen Sie zu, lassen Sie sich retten. Nach einem Lied, das wir jetzt noch miteinander singen wollen, möchte ich Ihnen anbieten, dass wir miteinander beten. Und im zweiten Teil des Gebetes biete ich Ihnen an, dass Sie das Gebet zu Ihrem Gebet machen. Ich werde dann nach jedem Satz so eine kurze Pause lassen und werde sagen, Herr Jesus, du hast heute Abend zu mir gesprochen und ich habe gehört, dass du für mich am Kreuz bezahlt hast, dass Gott dich aus lauter Liebe gesandt hat, damit ich gerettet werden kann. Ich bekenne dir meine Sünden und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich habe das schon mal gesagt, Bekehrung heißt Sünde raus und Jesus rein. Es ist eigentlich nicht so schwer. Das, was uns beschwert, das dürfen wir abgeben bei ihm, weil er dafür bezahlt hat. Und wir laden ihn, Jesus Christus, ein, in unser Leben zu kommen. So wie es in Johannes Kapitel 1, Vers 12 heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, er der Herr, der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann sind wir neue Menschen, dann haben wir eine neue Identität. Dann sind wir Gottes Kinder und gehören zu seiner Familie dazu und sind einmal am Ende unseres Lebens in seiner Gegenwart. Und das wird einfach nur herrlich sein. Ich freue mich auf diesen Tag und ich möchte jeden von Ihnen dort wiedersehen. Matthias, danke. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Singen wir zusammen. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Haben Sie gesehen, das ist nicht meine Erfindung. Das hat Peter Strauch schon vor Jahrzehnten in diesem Lied geschrieben und es steht seit Jahrhunderten in der Bibel. Und es ist das wunderbare Evangelium, von dem wir gesprochen haben, was in der ganzen Welt verkündigt wird und wo in vielen Ländern dieser Welt Menschen zum Glauben kommen. Nordafrika findet eine unglaubliche Erweckung statt. Im Iran findet eine unglaubliche Erweckung statt. Millionen von Menschen sind konvertiert und sind zum Glauben an Jesus gekommen in den vergangenen 5, 7 Jahren. Südkorea, das ist schon ein bisschen länger hier, in China, unglaublich, wie diese Untergrundgemeinden wachsen und wachsen, unaufhaltsam. Es gibt mehr Christen mittlerweile in der Volksrepublik China, als es Bundesbürger überhaupt in Deutschland gibt. Weit über 80 Millionen Christen in China und die Zahl wächst andauernd. Leider hat man manchmal den Eindruck, dass Westeuropa von so Erweckungen ausgenommen ist, dass man hier leider nicht allzu viel davon merkt. Aber Sie heute Abend sind eingeladen, das Angebot anzunehmen, Christ zu werden und Kind Gottes zu werden. Ich möchte noch hinweisen auf den Büchertisch. Dieses Thema, was ich heute Abend behandelt habe, habe ich in diesem Büchlein Was bringt Religion zusammengefasst. Es ist im Grunde genommen vieles aus meinem Vortrag, wo Sie aber dann noch entsprechende Fußnoten und so weiter finden. Also wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen oder auch jemanden in schriftlicher Form weitergeben wollen, nehmen Sie das gerne mit. Das hat mal 2,50 Euro gekostet. Gerade auf dem Platz habe ich entdeckt, das kostet 1,90 Euro neuerdings. Warum die meine Bücher versterben, das weiß ich auch nicht. Aber es soll zu Ihrem Vorteil sein. Also auch sonst, nehmen Sie Bücher mit, nehmen Sie die Bibel mit und lesen Sie, was Gott Ihnen persönlich zu sagen hat. Ich möchte jetzt das Angebot machen, dass wir noch miteinander beten und dass wir uns an Jesus Christus wenden und dass wir ihm sagen, Herr Jesus, wenn das wahr ist, dann möchte ich dir vertrauen. Dann lade ich dich ein, in mein Leben zu kommen. Vergib mir meine Schuld und Sünde, mach einen neuen Menschen aus mir. Wenn Sie das möchten, können Sie im zweiten Teil dieses Gebetes mitbeten. Ich werde erstmal einige Worte an Jesus richten. Und wenn Sie es aufrichtig meinen, und so haben wir es gestern Abend auch bei jemandem erlebt, wenn Sie den Eindruck haben, Gott hat zu mir geredet, dann beten Sie das mit und vertrauen Sie Jesus Ihr Leben an. Ich möchte Ihnen sagen, Sie werden es nicht bereuen. Das ist der Anfang eines neuen Lebens. Jeder Tag ohne Jesus ist im Grunde genommen ein verlorener Tag. Wir stehen auf und beten. Unser großer Gott, wir danken dir sehr dafür, dass du die Menschen so sehr liebst. Du hast das mit großer Entschiedenheit gesagt, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Und wir haben uns heute Abend bewusst gemacht, wie zerstörerisch Religion wirken kann. Und wir haben so deine Eifersucht rausgehört. Du möchtest Gemeinschaft mit Menschen haben und möchtest das nicht teilen mit irgendwelchen Göttern, die gar keine sind. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um Gott zu offenbaren. Du als Gottes Sohn bist anbetungswürdig. Du bist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Und wer an dich glaubt, der hat ewiges Leben. Und wer diesen Weg geht, den du gebahnt hast, der kommt am Ziel an. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und wenn du dich heute Abend auf den Weg machen willst und wenn du dich Jesus anvertrauen willst, der du zugehört hast, dann darfst du jetzt mitbeten. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz bezahlt hast. Ich bekenne dir meine Schuld und Sünde. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich lade dich, Herr Jesus, jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst von jetzt an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir dienen. Danke, dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Es bleibt mir noch herzlich einzuladen, nun das Gespräch zu suchen. Bleiben Sie mit Ihren Gedanken nicht alleine, wenn Sie das mitgebetet haben und wenn Sie es zaghaft wagen wollen, Jesus zu vertrauen, ihm zu folgen, dann lassen Sie sich gerne noch die entsprechenden Hilfen mitgeben. Es gibt dann noch manches zu sagen. Und ich biete das Abend für Abend an. Ich sitze hier an diesem Tisch, bleibe da auch noch eine ganze Zeit lang sitzen. Und wer noch Fragen hat, der komme bitte an diesen Tisch. Wer das eben mitgebetet hat, der komme bitte an diesen Tisch und spreche es auch mal aus. Bekennt euch dazu. Man muss sich für so eine Entscheidung nicht schämen. Ganz im Gegenteil. Wenn ich sehe, wie wenig sich manche, die sich auf den unterschiedlichsten Plattformen prostituieren, schämen für das, was sie da aus ihrem Leben preisgeben, dann möchte ich mich nicht für Christus schämen. Das ist kein Grund, sich da zu schämen. Und wenn Sie denken, oh, was denken die Leute, wenn ich da vorne hingehe, machen sich auch darüber keine Gedanken. Die meisten denken sowieso nur an sich. Die denken doch nicht über Sie nach. Kommen Sie nach vorne. Ich möchte fast sagen, bitte drängeln Sie nicht, wenn Sie nach vorne kommen. Ich wünschte mir, dass viele kommen und dass niemand dieses Zelt verlässt, der nicht diese Sicherheit hat, ich bin gerettet, ich hab's angenommen und ich glaube jetzt Jesus. Ich wünsche mir so einen Gesprächskreis, wo wir einander ermutigen können, noch einmal miteinander beten können und sie dann von diesem Abend nach Hause gehen mit dieser Freude. Ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes, mir ist vergeben. Gott segne Sie bei dieser Entscheidung. Amen.
Ja, vielen Dank, Markus. Und wir sind am Ende dieses Abends, aber wir sind natürlich am Ende dieser Woche und ich möchte einfach nochmal ganz kurz die Einladung auch für morgen früh 9 Uhr aussprechen zum Frühstück. Denkt auch nochmal an die Kinderwoche und auch schon mal nochmal morgen das Thema, wie kann ich glauben, wenn die Bibel voller Widersprüche ist. Ich wünsche allen einen schönen und gesegneten Abend und kommen Sie wohlbehalten und gesund nach Hause.